Es ist ganz schön kalt geworden in Deutschland. Eigentlich überall. Ich habe schon überlegt, die Winterdecke aufzuziehen, um ganz ehrlich zu sein. Bei der Heizung, da weigere ich mich ja einfach aus Prinzip. Ich habe sowas noch nie vor Oktober gemacht und will ich auch nicht damit anfangen. Da helfen eigentlich nur warme Gedanken in dieser Zeit. Und Anstöße dafür gibt es bei eformel.de. Wer uns dabei unterstützen will, darf das gern tun. Auf steadyhq.de/eformel.de. steadyhq.de/eformel.de. Danke für euren Support und jetzt viel Spaß bei der neuen Episode. Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Nach einem Gen 3 Kollektivtest diskutieren die Formel-E-Hersteller heiß über das neue Batteriesystem. Immer neue Probleme treten mit den Akkus auf. Sind sie fit, um 2023 überhaupt eingesetzt zu werden? Wir diskutieren in dieser Episode über die Erkenntnisse vom Test, werfen aber auch einen Blick auf die Tabula Rasa bei der Maserati-Teamführung. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Hörst du das?
Was ist das?
Das ist eine Wärmflasche, Tobi. Es ist so kalt und ich halte es, also ich war auch ein bisschen blöd. Ich habe hier vor der Aufzeichnung das Fenster aufstehen gehabt, während ich gefrühstückt habe. Es ist 10.53 Uhr, mitteleuropäische, noch Sommerzeit. Es fühlt sich aber nicht nach Sommerzeit an, Tobi. Wie warm ist es bei dir?
Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich muss mich gerade rumdrehen und einen Blick aufs Thermometer werfen.
Ja, halt mal die Hand raus aus dem Fenster und guck mal mit deinem eingebauten Hautthermometer.
Also draußen 14 Grad und hier drin immerhin 18. Aber ja, warm ist anders.
Aber du stellst dich auch ein bisschen quer vor dem Heizen, nicht wahr?
Ja, da ich glaube, da sind wir relativ gleich gepolt. Ich habe einfach keinen Bock, jetzt schon die Heizung anzumachen. Und soll man ja auch nicht. Wir alle müssen sparen, heißt es ja. Und da will ich mit gutem Beispiel vorangehen und die Heizung nicht vor Oktober anmachen.
Das heißt, der Countdown läuft. Noch 6-mal schlafen und dann wird's warm bei dir zu Hause. Und dann schön die 32-Grad-Marke knacken im Wohnzimmer. Na, wahrscheinlich nicht.
Nee, ich habe die Hoffnung, dass es dann auch wieder etwas wärmer draußen wird und dass es dann nicht notwendig sein dürfte.
Und in der Zwischenzeit kannst du dir auch, ich habe dir gerade eben schon gesagt, warme Gedanken machen. Mit ganz viel Elektromotorsport in der letzten Zeit. Also, die Moto E hatte ihr Saisonfinale. Die Extreme E fährt an diesem Wochenende und auch die FIA ETCR. Da stehen die Zeichen auf Titelentscheidung. Und es ist das letzte Mal, dass in diesem Jahr die ETCR fährt am Sachsenring. Und wir sind auch dabei, also nicht wir zwei, aber aus unserer eformel.de-Redaktion, Svenny König ist dabei gewesen und die hat sich mal ein bisschen umgehorcht und hat interessante Sachen rausgefunden. Das lest ihr natürlich alles in der näheren Zukunft, aber auch einen Fahrer gefunden, nämlich Bruno Spengler und der hat einen kleinen Gruß für euch eingesprochen. Hört mal hin.
Hallo, liebe deutsche Fans. Viele Grüße hier aus dem Sachsenring. Ich freue mich riesig, wieder in Deutschland zu sein nach den ganzen Jahren. In den DTM viele Gesichter schon gesehen, dass ich kenne. Sehr schön, euch alle zu sehen. Ihr seid einfach einer der besten Fans der Welt, natürlich. Ich fühle sehr viel Unterstützung von euch und werde versuchen, wirklich die Maximumpunkte oder Siege zu holen am Wochenende, dass ihr euch freut.
Ist das nicht schön? Lieben Gruß zurück, Bruno, und hoffentlich bis ganz bald. Vielleicht ja auch mal hier an Bord beim E-Pod. Das fände ich ja ganz, ganz verzückend. So, Tobi, jetzt machen wir aber erstmal wieder Formel-E-Themen, oder? Es ist ja immer noch der Formel-E-Podcast hier, auch irgendwo.
Ja, auf jeden Fall, obwohl bei Bruno Spengler sind wir da nicht ganz falsch. Ich kann mich nämlich noch gut dran erinnern. Ich habe tatsächlich mal mit ihm bei einem Formel-E-Event gesprochen.
Stimmt, in Marrakesch beim Nachwuchsfahrertest, ne? Der kleine blutjunge Bruno Spengler, 17 Jahre alt.
Nicht ganz, glaube ich.
Nicht ganz.
Aber deine Erinnerung trägt dich nicht richtig. Es war in Marrakesch damals und wir hatten das Interview auf Deutsch geführt und ich glaube, die Formel E hat in ihrer Mediendatenbank, die es ja zu jedem Rennen und zu jedem Test gibt, auch immer noch ein Foto von mir und Bruno, wie wir beim Interview stehen.
Das stimmt. Ist das nicht sogar dein WhatsApp-Profilbild oder sowas?
Das ist so, nein, mein WhatsApp-Profilbild ist das mit Lucas Di Grassi aus dem Audi Media Center, ja. Aber ich hatte da auch das mit Bruno Spengler schon mal mal drin, ja.
Das stimmt,
ja. Damals, als er noch für BMW den Rookie-Test bestritten hat.
Das war beim gleichen Test, ich glaube, sein Teamkollege für BMW, da war damals der sagenumwobene Colton Herter, der erst in der Formel 1 fahren sollte und dann nicht mehr durfte und jetzt nicht mehr kann. Und ach je, an den habe ich in der letzten Zeit häufiger gedacht. Also an Herter wegen diesem Rookie-Test, weil ich den ja auch schon mal gesehen hatte, den jungen Mann. Naja, jetzt erstmal Tagesaktuelles. Ich mache das Auto an. Ihr, liebe HörerInnen, kennt das ja. Wir beginnen mit dem News-Überblick. Ist nicht so viel passiert, aber dafür gibt's Themen, in die wir gleich richtig schön in die Tiefe einsteigen können. Erstmal aber die Übersicht.
Brasilianisch. Sergio Sete Camara wechselt für die kommende Saison von Dragon zu Neo 333.
Italienisch. Bei einem Kollektivtest in Italien haben die Formel-E-Hersteller erstmals gemeinsam das neue Schnellladesystem erprobt.
Und Belgisch. Nach CEO Susi Wolf hat jetzt auch Teamchef Jerome D'Ambrosio das Maserati-Einsatzteam MSG verlassen.
Alles neu macht der September. Ging der Spruch so?
Fast.
Es ist jedenfalls. Vielleicht ist ja auch Französisch so oder so. Ich weiß es auch nicht. Denn bei Venturi ein Riesenumbruch in dieser Zeit. Die werden im nächsten Jahr zu Maserati Einsatzteam. Das ist ja schon etwas länger bekannt. Aber jetzt, Tobi, gab es in der letzten Zeit so viel Neues zu vermelden von diesem Venturi-Team. Was war denn da alles los?
Ja, zuerst hatten wir vor dem Saisonfinale in Südkorea, in Seoul, ja die Nachricht, dass Lucas de Grassi das Team verlässt als Fahrer und bei Mahindra andocken wird. Dann wurde bekannt, dass, wie zuvor schon angekündigt, der Name Venturi komplett verschwindet und das Team in MSG als Abkürzung für Monaco Sports Group umbenannt wird. Das war aber auch, ich sag mal, vor ein paar Wochen schon klar. Und in dem Zuge wurde bekannt, dass Susi Wolf als CEO das Team verlässt und jetzt auch wird der Teamchef ausgetauscht. Jerome D'Ambrosio nimmt da nach nur einer Saison, die er die Führung hatte, nachdem er zuvor stellvertretender Teamchef war, seinen Hut und ja, verlässt die Truppe.
Und alle fragen sich, wohin und wieso, weshalb, inwiefern und warum? Ich stand ein bisschen im Regen, als ich diese Nachricht gelesen habe, weil ich mir gar nicht so wirklich erklären konnte, warum Maserati, / MSG, / ehemals Venturi, den Teamchef entlässt. Wie kommt das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Offiziell kommuniziert wurde dazu nichts. Ja, wie gesagt, angekündigt hat sich das für mich auch nicht wirklich. Also ich vermute wirklich, dass es vielleicht gar nicht von Maserati ausgeht, sondern tatsächlich von Jerome D'Ambrosio, der den Wunsch nach einer beruflichen Veränderung hat. Ich drück's mal so aus.
Okay, da muss ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht liegt das an D'Ambrosio. Ich habe eher gedacht, dass das an tatsächlich dem Maserati-Einstieg liegt. Weil wenn ich mir so angucke, was bei dem Team, also was hat sich bei Venturi verändert im Vergleich zwischen Saison 8 und 9? Maserati ist dabei. Und Maserati ändert den Namen und Maserati könnte damit auch den Anspruch haben, einfach die Teamführungsriege komplett umzubauen. Weiß nicht, ob das, falls es so wäre, ob das so richtig ist, dass da so viel umgekrempelt wird, weil ehrlich gesagt habe ich gar nicht so viel Umbaubedarf gesehen bei Venturi. Die haben sich unter dieser Wolf und D'Ambrosio Doppelspitze echt zu einem Top-Team gemausert in den letzten Jahren der Formel E. Also, ich finde, sollte es so sein, dass MSG D'Ambrosio loswerden möchte, dann war die Entlassung, die es dann wäre, komplett die falsche Entscheidung. Aber es, wie du sagst, gibt ja auch die Möglichkeit, dass es von D'Ambrosio ausging und dass er vielleicht einfach abgeworben wurde oder sowas von einem Rivalen.
Ja, das ist meine Vermutung, die ich an der Stelle habe, denn wie wir ja auch im letzten E-Pod schon besprochen haben, erst wenige Tage vor dem Abgang von D'Ambrosio wurde bekannt, dass ein weiterer Teamchef die Rennserie verlassen wird. Und das ist zufälligerweise der Teamchef des Teams, für das Jerome D'Ambrosio seine letzten Formel-E-Rennen bestritten hat, nämlich Mahindra. Da hat, wie gesagt, wir haben es schon besprochen, Dilbar Gill seinen Abschied angekündigt. Und wen könnte Mahindra an der Stelle Besseres bekommen als neuen Teamchef, als Jerome D'Ambrosio, der, wie gesagt, das Team kennt, für das Team gefahren ist, auch den vorletzten Sieg für das Team geholt hat. Und anschließend hat ja Alex Lynn tatsächlich in London nochmal gewonnen. Ja, aber der Sieg davor, das war D'Ambrosio in Marrakesch damals. Und der hat jetzt tatsächlich Erfahrung in der Position gesammelt bei Venturi und hat das, wie du auch gesagt hast, nicht ganz verkehrt gemacht, ja, sondern hat tatsächlich Venturi mit zu einem Top-Team aufgebaut und der wäre in meinen Augen absolut der richtige Mann für die Position bei Mahindra.
Kann es denn sein, dass dann Gil und D'Ambrosio einfach die Plätze tauschen? Weil Gil ist ja jetzt auch erstmal joblos.
Denkbar ist es, aber ich persönlich wüsste jetzt nicht, was ein Dilbar Gil, der schon, wie lange, 16 Jahre?
Bei Mahindra,
für Mahindra ist, tätig, genau. Ja, 16 Jahre für Mahindra tätig ist oder tätig gewesen ist, dann jetzt auf einmal zu Maserati zieht.
Geld?
Ja.
Die erste Reaktion, Geld. Ich glaube, also, guck mal, es spricht für Gil bei Maserati, finde ich.
Findest du?
Also, für Maserati ist Gil unheimlich interessant. Der hat super viel Erfahrung in einem großen Unternehmen, erstens. Zweitens, super viel Erfahrung in einem Formel-E-Team als Teamchef. Und ist erfolgreich gewesen, gut in der letzten Saison weniger, aber der weiß, wie man so eine Formel-E-Operation anführt. Und ich denke, dass wenn Maserati sich umsieht und denkt, wir brauchen einen Teamchef, weil wir vielleicht aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen mit D'Ambrosio an der Spitze nicht zufrieden sind. Ich glaube, ich würde auch an Dilbar Gil als einen der ersten Teamchefs denken, den ich für mein Team haben wollen würde.
Aus Sicht von Maserati mit Sicherheit, aber ich wüsste jetzt nicht, warum Dilbar Gil das machen sollte. Also, wie gesagt, vielleicht wirklich Geld, vielleicht die neue Herausforderung, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht an der Stelle, aber ich weiß nicht, ob das so gut passt mit Maserati, wie es zuvor bei Mahindra gepasst hat. Und das war ja tatsächlich ja eine Traumehe, drück ich es mal aus.
Das stimmt, ja. Wer kommt denn stattdessen zu Mahindra? Hast du da irgendeine Vermutung, wer es werden könnte?
Bei Mahindra? Ich vermute Jérôme D'Ambrosio.
Ja. Pardon, ja, stimmt. Bei Maserati?
Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist für mich der Schritt, dass es D'Ambrosio nicht ist, wenn es von Maserati ausgehen sollte, ist wenig nachvollziehbar.
Binotto.
und du meinst Dilbar Gil dann als Nachfolger von Binotto bei Ferrari?
Ja, hast du doch letztes Mal schon vermutet.
Ich wollte sagen, da könnte ich mir ihn echt gut vorstellen, aber.
Und Mattia Binotto kommt dann zu Maserati in die Formel E. Als Italiener beim italienischen Hersteller. Tobi, ich glaube, da habe ich gerade was entdeckt. Ich glaube, ich habe eine heiße Spur.
Wirklich? Ja. Möglich, aber ich glaube da nicht dran. Wie gesagt, ich bin mir da ein bisschen unschlüssig, weil aus Sicht von Maserati, auch wenn es eine neue Fahrzeuggeneration ist, aber es ergibt gar keinen Sinn, jemanden da zu nehmen, der überhaupt keine Formel-E-Erfahrung hat. Das heißt, man braucht definitiv jemanden, der schon ein bisschen Erfahrung in der Serie hat. Und ja, da gibt es ein paar Namen, aber
ja, aber
ich
welche,
bin mir nicht sicher.
Welche Teamchefs werden denn auf dem Markt?
Mark Preston.
Und Jay Penske? Mark Preston ist nicht schlecht, ja. Ich habe an Jay Penske zuerst gedacht und dann hätte ich Maserati jetzt wärmstens ans Herz gelegt. Also ich habe ja schon öfter über Jay Penske philosophiert. Das Fass muss ich nicht mehr aufmachen.
Also ich glaube, Jay Penske bleibt bei seinem eigenen Team, auch wenn das jetzt Werksteam von DS werden könnte. Das müssen wir ja sagen, das ist nicht offiziell, obwohl alle, ja, nicht nur die Spatzen, sondern auch die Finken und die Meisen pfeifen es seit Monaten von den Dächern. Ja.
Der Seeadler, also alle pfeifen, alle sind am Pfeifen.
Also sie sagt Jay Penske, glaube ich nicht. Sie sagt, die Zukunft von Tejita ist ja nach wie vor extrem ungewiss und da weiß ja keiner, ob es das Team überhaupt noch geben wird in der kommenden Saison. Man hat Gerüchte gehört, dass Mark Preston daran arbeiten würde, stattdessen ein neues Team an den Start zu bringen. Aber auch wenn das nicht gelingen sollte, denke ich, dass er ähnlich wie ein Dilbar Gil ja für Maserati extrem interessant wäre.
Ich frage mich, was, also auch rückblickend auf das letzte Jahr, was bei DS Tejita eigentlich noch Tejita war. Denn alle in der Garage haben Französisch gesprochen. Alles war DS bei diesem Team. Und Tejita war dann halt nur der Stempel, der aufs Auto gedrückt wurde. Mein Gefühl, und das ist wirklich nur mein Gefühl, das kann ich nicht irgendwie belegen, ist, dass Tejita im Grunde genommen jemand aus dem Vorstand war mit viel Geld und Mark Preston mit der Verwaltung. dass das so eine, also dass Tachita aus zwei Personen vielleicht bestand, vielleicht auch fünf, aber dass dieses DS-Tachita-Team im Grunde genommen eigentlich nur DS war. Das heißt, wenn Mark Preston mitsamt Tachita einfach umziehen würde, wäre das gar kein so großer Umzug, weil halt einfach auf ihren Visitenkarten fünf Leute ihren Arbeitgeber ändern müssten und das war's. Ist natürlich stark vereinfacht jetzt, klar. Welcher Teamchef ist eigentlich derjenige, den, wenn du ein Formel-E-Team gründen würdest, welchen Teamchef würdest du nehmen aus der Formel E?
Ian James.
Ach, das ist ja langweilig, den hätte ich auch gesagt. Gut, dann sage ich jetzt, dass es noch ein bisschen kontrovers wird. Roger Griffiths. Weil den,
okay, auch nicht schlecht.
Dessen Namen kann niemand aussprechen, in Deutschland zumindest. Roger Griffiths, den nehme ich gerne, glaube ich.
Ja. Aber super netter Typ, mit dem haben wir uns ja auch in Berlin zweimal unterhalten. Einmal am Abend bei der Verkündigung der Zusammenarbeit mit Porsche und dann hatten wir auch ihn morgens mal getroffen an der Kaffeemaschine mit David Beckmann zusammen.
Stimmt, ja. Stimmt.
Das war auch witzig. Aber ne, finde ich auch eine gute Wahl. Ja, aber ich glaube, Roger Griffiths ist bei Andretti extrem fest im Sattel. Also das,
das denke ich wohl auch.
Glaube ich, ja. Da tut sich nicht viel, was das angeht.
Wo wir übrigens gerade bei fest im Sattel sind, Tobi, ich habe nämlich noch ein anderes Maserati-Thema irgendwie im Köcher. Nicht unbedingt durch den Abgang von D'Ambrosio, sondern vielmehr durch dieses fabelhafte Formel-1-Debüt von Nyck de Vries ist diese Fahrerfrage bei Maserati komplett neu aufgeworfen worden. Eigentlich sah bei dem Team ja alles danach aus, als würden im nächsten Jahr Edo Mortara und Nyck de Vries für Maserati fahren. Letzterer dann zusammen mit einem WEC-Programm mit Toyota. So ein bisschen wie das Sebastian Buemi in der letzten Zeit mit dem WEC-Toyota-Programm und dem Nissan-Formel-E-Programm gemacht hat. Aber beim De Vries lockt jetzt die Formel 1, nicht wahr?
Ja, es heißt sogar, dass Nyck de Vries ja schon einen Vertrag mit Maserati abgeschlossen hatte, aber er in dem Vertrag eine Ausstiegsklausel drin hat, sollte ihm ein Formel-1-Team einen Stammplatz für kommende Saison anbieten. Und ja, das scheint jetzt nach seinem furiosen Debüt bei Williams, wo er ja zwei Punkte geholt hat, tatsächlich der Fall zu sein, dass da nicht nur ein Team an ihm interessiert ist, sondern direkt drei. Und das ist auch eine traumhafte Situation für Nyck de Vries. Ja, da muss man ja auch mal ganz klar sagen, für den nach seinem Formel 2-Titel die Formel E eigentlich nur
Notnagel.
Ich wollte jetzt nicht das Wort Notnagel benutzen, aber so ein bisschen war es das, dass er im internationalen Motorsport blieb, aber keine Chance auf einen Aufstieg in die Formel 1 hatte. Das hat sich jetzt geändert, nachdem er sich bei den freien Trainings schon gut verkauft hat. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Und ja, dann jetzt kurzfristig für Alex Albon einspringen musste, der ja die Blinddarmentzündung hatte und ja, sich dabei richtig, richtig gut verkauft hat. Und ja, so schnell kann es gehen. Da scheinen die Würfel gefallen zu sein, dass er auch in der kommenden Saison Formel 1 fährt. Ich weiß, Pascal Wehrlein gefällt das nicht, aber
ich hoffe, der kommt mit seinem Fahrstil niemals in die Formel 1,
ja,
sagte okay. Er in Seoul, der Vollständigkeit halber. Also Wehrlein sagte das über de Vries.
Ja, genau. So schnell kann es gehen. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass wir de Vries definitiv nicht mehr in der Formel E sehen werden, kommende Saison.
Tja, ich glaube fast auch. Also ich wünsche ihm das natürlich, weil ich, weißt du, ist mir ganz egal, ob das jetzt meine, in Anführungszeichen, Formel E ist oder nicht. Aber ich finde es einfach toll, wenn Leute einen Traum haben und der Traum in Erfüllung geht. Und ich wünsche Nyck de Vries alles Glück der Welt. Und das hat er in der Formel E gefunden, aber nicht alles Glück gefunden. Und ich glaube, er kann sehr glücklich werden in der Formel 1. Und ich meine, allein durch dieses Debüt in Monza damals sage ich schon, vor 2-3 Wochen.
Vor 2 Wochen, ja.
Hat er sich so empfohlen. Und ich sage das ja auch schon seit Jahren. Der Knabe muss in die Formel 1. Und das sagt er inzwischen auch ganz selbst, dass er in die Formel 1 unbedingt will. Das klang ja auch mal ganz anders. Ne? Der hat immer gesagt, ich bin glücklich, wo ich bin, als es um die Formel E ging. Und hat die Formel 1 immer ganz ausgeklammert. Aber dann verhandelt er sich wohl doch in den Maserati-Vertrag selbst diese Formel 1-Klausel. Also ganz aufgegeben, den Traum hatte er wohl nicht. Und das kommt ihm jetzt zugute.
Ich glaube aber auch nicht, dass er der Einzige ist, der eine Formel 1-Klausel in seinem Formel E-Vertrag stehen hat. Ich glaube, da gibt es noch 2-3 andere Fahrer.
Ja, ich würde das auch so verhandeln, klar.
Serie, natürlich, klar. muss man ja mal ganz klar sagen, ja, bei allem Respekt für die Formel E und was man da in den letzten Jahren aufgebaut und etabliert hat, die Formel 1 ist insbesondere kommerziell nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und auch wenn die Formel E die zweitbestbezahlte Serie für Fahrer ist, ich glaube, in der Formel 1 kann man auch noch deutlich, deutlich mehr verdienen. Und das ist nicht nur die mediale Aufmerksamkeit, die Formel 1 zusätzlich bekommt, auch die Interessen spielen da ganz klar eine Rolle. Und deshalb, ich glaube, kein Fahrer würde freiwillig auf einen Formel 1-Sitz verzichten, um stattdessen Formel E zu fahren.
Ich muss auch den De Vries mal loben dafür, dass er das alles selbst tut. Also das geht ja oft unter. Viele Fahrer haben ja irgendein Management, irgendjemand, der in ihrem Namen Vertragsverhandlungen führt. Das ist bei Nyck de Vries nicht so. Der hat sich die gesamte Karriere, die ganze Karriereleiter selbst hochverhandelt, mit den Formel-2-Teams verhandelt, sich in ein Auto verhandelt, das ihm die Formel-2-Meisterschaft gebracht hat, hat sich selbst in die Formel E gebracht und könnte sich jetzt selbst in die Formel 1 bringen. Alles ohne Management. De Vries regelt das selbst. Das finde ich echt stark, dass er das so weit geschafft hat.
Ja, und das ist ja mittlerweile die absolute Ausnahme. Das ist ja auch bekannt, dass hinter den Fahrern größere oder kleinere Managementfirmen stecken, die da die Interessen vertreten. Ich sag nur mal, René Rast beispielsweise ist ja auch bei einer relativ kleinen Managementfirma, aber
ja.
Richtig, genau, der ja da nicht nur seine Interessen, sondern unter anderem auch die der Van der Linde-Brüder vertritt.
Und in der Formel E sind ganz viele bei Nico Todt untergestellt, der Sohn von Jean, der ist auch ein Fahrermanager. Und mir fallen die Namen gerade leider nicht auf die Schnelle ein hier in der Aufzeichnung, aber es sind einige Fahrer, die von ihm verwaltet werden beispielsweise. Diese ganze Ungewissheit zum De Vries hält aber halt auch die Formel E in Atem. Denn nicht nur die Formel 1 sucht jetzt irgendwie, er sucht in der Formel 1 nach einem Cockpit, ob es jetzt Williams wird oder Alpha Tauri oder Alpine, wo er jetzt letzte Woche ein Shootout mit mehreren Fahrern in Ungarn hatte. Darunter übrigens auch Giovinazzi von Dragon. Der hat ja auch noch die Hoffnung, wieder zurück in die Formel 1 zu kommen. Aber der Fakt, dass De Vries vielleicht in die Formel 1 geht, hält die Formel E so in Atem. Denn wenn De Vries geht, muss halt wer nachrücken. Möglicherweise, also ich sag jetzt vorsichtshalber möglicherweise, zu 99% halt bei Maserati. Wer sind denn da die möglichen Kandidaten, Tobi?
Ja, es gibt ein paar Gerüchte, die die Runde machen. Oliver Turvey ist ein Name, der gehandelt wird. Ja, jetzt wo bekannt ist, dass Sergio Sette Camara zu Neo wechselt und dem Vernehmen nach Daniel Tickton da fest im Sattel sitzen sollte, ist das ein Name, der gehandelt wird. Maximilian Günther wird spekuliert, obwohl das wage ich eigentlich auszuschließen. Hintergrund meiner Annahme ist nämlich die Tatsache, dass Günther bereits vor einigen Wochen seinen Abschied von Nissan bekannt gegeben hat und ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt schon festgestanden hat, was er stattdessen macht. Und die Tatsache, dass der Sitz bei Maserati jetzt erst in den letzten Tagen frei geworden ist, weil De Vries ja Richtung Formel 1 schielt, spricht in meinen Augen dagegen, dass wir einen deutschen Fahrer als Teamkollegen von Edo Mortara bei Maserati sehen könnten. Ansonsten zwei Namen, die immer mal wieder eine Rolle spielen. Will Stevens ist der eine und der andere, obwohl ich da auch eher weniger wahrscheinlich sehe, das Ganze ist Oliver Askew, der ja in der abgelaufenen Saison bei Andretti debütiert hat. Glaube ich aber nicht dran, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann eher schon Will Stevens, der ja seine Bereitschaft erklärt hatte, in die Formel E zu wechseln. Und dann natürlich auch ein Fahrer, der sein Formel-2-Engagement aufgrund zunehmenden Interesse an der Formel E beendet hat, nämlich der gute Jake Hughes.
Tja, wobei ich den auch eigentlich eher in diesem Mercedes-Universum, was dann zum McLaren-Universum wird, sehe. Der war ja da Reservefahrer. Allerdings war er auch gleichzeitig Reservefahrer bei Venturi, dem Mercedes-Kundenteam. Und Venturi wird bekanntlich zu Maserati. Vielleicht haben wir da eine Brücke für Jake Hughes. Straight rein zu Maserati.
Möglich. Wie gesagt, es gibt nicht mehr viele Cockpits, die noch frei sind. Und McLaren oder Maserati scheint in meinen Augen das Logischste zu sein, was Jake Hughes angeht. Daher, ja, Chancen hat er da durchaus. In meinen Augen eher als Oliver Askew zum Beispiel.
Das hat so ein bisschen was von der Reise nach Jerusalem. Weil Turvey, Günther und Hughes sind alles tendenziell Fahrer, die ich mir bei McLaren vorstellen könnte. Es gibt mit dem Platz bei Maserati halt nur zwei Plätze und drei Fahrer. Also einer wird irgendwann hinten rausfallen. Und ich weiß noch nicht ganz, wer es ist. Ich denke, dass Günther am ehesten Platz haben wird, um jetzt mal hier die deutschen Fans ein bisschen zu beruhigen. Und dass eher Turvey oder Hughes hinten runterfallen. Ich weiß nur noch nicht, wer bei wem, wo, wann und unter welchen Umständen im Auto sitzen wird.
Nö, das wissen wir alle nicht. Und was wir sagen müssen, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass Techita dann doch in welcher Form auch immer kommende Saison teilnehmen wird. Und dann hätten wir wieder zwei Cockpits mehr, die besetzt werden müssen.
Das stimmt auch. Das ist clever gedacht. Ich habe ehrlich gesagt aber beim Techita schon, ich habe Techita schon abgeschrieben. Also ja, es besteht noch die Möglichkeit, aber es müsste langsam mal sehr schnell gehen, dass Techita irgendwas an Land zieht. Und es ist mir ein bisschen zu ruhig geworden um diesen Techita-Einsatz.
Ja, erinnert mich ein bisschen an den Techita-Einsatz in der Extreme E, um mal wieder diese Brücke zu spannen. Ja, da wurde ja auch ein Techita-Team angekündigt und nach der Ankündigung hat man, glaube ich, nie wieder irgendwas Offizielles zu diesem Team gehört, außer dass bekannt gegeben wurde, dass man den Saisonauftakt im vergangenen Jahr auslässt. Und ja.
Tja. Weißt du,
danach nichts mehr.
Weißt du, was ich bei dem Maserati De Vries-Limbo-Ding befürchte? Dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis wir da was erfahren. Und zwar gekoppelt mit dieser Teamführungsfrage. Ich glaube nämlich, also sollte Maserati jetzt komplett kopflos durch die Gegend laufen, wie es momentan scheint. Die haben zwar von Maserati-Seiten Personal, klar, und die MSG-Gruppe wird vom Vorsitzenden Scott Swit immer noch angeführt, aber so aus diesem Tagesgeschäftsding von Venturi ist kaum jemand mehr aus der Spitzenriege übrig. Und ich habe die Befürchtung, dass es fast bis zu dem Tag dauern könnte, in dem MSG eine neue Teamspitze findet, dass eine Fahrerentscheidung fällt.
Wäre denkbar. Auf der anderen Seite, vielleicht findet man ja auch eine interne Lösung. Ja, wir haben ja da nach dem Aufstieg von D'Ambrosio zum Teamchef eine uns bekannte neue stellvertretende Teamchefin quasi gehabt, die auch häufiger mit D'Ambrosio im Bild zu sehen war.
Delphine Biscay.
Genau, richtig. Ah. Vielleicht übernimmt die ja die Leitung. Die ist auch schon ewig beim Team. Das Team kennt die Formel E ganz gut und wäre keine ganz schlechte Lösung in meinen Augen. Also eigentlich überhaupt keine schlechte Lösung.
Durchaus. Das klingt gar nicht so schlecht, ja. Ich bin ja großer Fan von Delphine Biscay. Bekanntlich. Nicht, also, jetzt erzähle ich
dir. Ich lasse das mal unkommentiert stehen.
Es begab sich zu einer Zeit, das war der Berlin-Epri 2019 oder sowas, Tobi? Ich weiß es gar nicht mehr. Da waren wir dann nach dem Rennen noch zwei Bier trinken oder fünf. Und standen dann in einer Bar, die nicht weiter benannt wird. Und plötzlich läuft die halbe Venturi-Mannschaft da rein. Und ich habe Delphine Biscay als erstes erkannt und wirklich ein bisschen zu laut gerufen. Ist das nicht Delphine Biscay? Während das ganze Venturi-Team reinläuft. Und seitdem ist das hier bei uns in der Redaktion so ein kleiner Insider. Immer wenn Delphine Biscay im Bild zu sehen ist, kommt eine Nachricht in die WhatsApp-Gruppe. Oh, das ist Delphine Biscay, oder? Stimmt das nicht? Ja, das ist der Hintergrund dafür. Aber jetzt mal alle Spirenzien ausgeklammert. Ich glaube, die können sich wirklich gut schlagen. Ich glaube, das könnte fast so eine Mentorship-Sache gewesen sein wie beim D'Ambrosio und Susi Wolf damals, dass Delphine Biscay jetzt einfach von D'Ambrosio gelernt hat so viel und jetzt demnächst Maserati-Teamchefin ist. Warum nicht? So viele Namen im Raum. Oh mein Gott. Hinter verschlossenen Türen in Varano fand in der vorletzten Woche der erste große kollektive Gen-3-Test der Formel-E-Konstrukteure statt. Und darüber müssen wir selbstverständlich in dieser Episode quatschen. Da waren einige Hersteller anwesend, die haben fleißig getestet. Und wir sollten mal zusammenkehren, Tobi. Was wissen wir eigentlich über diesen Test?
Ja, wir wissen, dass es eigentlich nur ein Porsche-Test gewesen ist, aber dass man da sich auch mit der FIA und mit der Formel E zusammengetan hat, um die anderen Konstrukteure einzuladen, um sich die Strecke zu teilen, um auch, ja, ich sag mal, die ersten
allgemeinen Tests durchzuführen. Insbesondere ging es da um das Thema Schnellladung. Aber man hat auch den Test genutzt, um so ein bisschen die Probleme, die bei den privaten Testfahrten im Vorfeld schon aufgetreten sind, etwas genauer untersuchen zu können.
Genau, und da gab es eine ganze Menge von. In diesem Jahr wohl vor allem mit den Williams-Einheitsbatterien. Wir wissen ja, dass der Akkuhersteller wechselt in der Formel E. Alle Teams und alle Hersteller benutzen den gleichen Akku, das gleiche Modell. Der kam in den letzten Jahren von McLaren Applied und ab sofort wieder von Williams, die schon in der ersten Fahrzeuggeneration die Batterien einheitlich hergestellt haben. Und da gibt es seit längerem Probleme, die unter anderem Porsche beispielsweise identifiziert hat. Zuletzt bei einem Test in, jetzt halte ich fest, Großdüllen in Brandenburg. WTF? Hast du schon mal von Großdüllen und der Rennstrecke, dem Testcenter Großdüllen gehört, Tobi?
Nein, muss ich zugeben, war mir neu.
Ich auch nicht. Und ich bin, also als ich über diese Info gestolpert bin, dachte ich, what the fuck, Großdüllen, was sucht ihr denn da, Porsche? Aber das ist tatsächlich ein ganz schön handfestes Driving Experience Center, wo man, da geht's echt bergauf, bergab, gibt's Onboard-Runden auf einem YouTube-Kanal, also Großdüllen ist eigentlich ein großer Döllner Name, den man kennen müsste. Vor allem ich als Berliner gebürtig sollte ja eigentlich einen Ort 50 Kilometer nördlich von Berlin auch noch kennen, aber tat ich nicht. Also Großdüllen war mir komplett neu. Und Porsche hat da wohl getestet. Diesen Test aber, das sind Informationen von unseren KollegInnen von The Race, abbrechen müssen, denn Batterieproblem. Die Vermutung ist, dass es Vibrationen gab im Auto, die den Pouch-Batteriezellen geschadet haben. Zum Beispiel bei der Fahrt über Curbs, über diese Randsteine, wenn es so ein bisschen ruppelt und ruckelt, und das ist in der Formel E natürlich gang und gäbe. Mal ganz zu schweigen von Vibrationen bei so kontaktreichen Duellen, wie wir sie in den letzten Jahren gehabt haben. Und dieses große Problem, dass wenn das Auto ein bisschen vibriert, die Batterie ausgeht, ist auch anderen Teams aufgefallen. Und jetzt halte ich fest, was laut The Race die Lösung für dieses Problem in Varano war.
Ich habe Fotos gesehen, ja.
Pylonen auf den Curbs, damit die Fahrer da einfach nicht drauf fahren. Einfach so ein Verkehrshütchen auf den Randstein gestellt, damit die Fahrer auch brav nicht die Vibration ins Auto bringen. Ob das geholfen hat, ist nicht bekannt. Aber ich würde es jetzt einfach mal so formulieren, das ist schon ein ziemlich großes Problem mit den Akkus. Wenn du damit noch nicht mal über einen Randstein fahren kannst und das Auto ein bisschen schunkelt, dass es ausgeht. Wie fixt man das?
Ich habe keine Ahnung. Ja, kann mir vorstellen, dass man da vielleicht bei der Halterung der Batterie irgendwas nachbessert, dass die Vibrationen da ein bisschen absorbiert werden. Aber wenn sich das nicht lösen lässt, dann gibt's da ein ganz, ganz massives Problem, was die Hersteller angeht, weil, ich guck mal auf den Kalender, wir haben nächste Woche Oktober und dann läuft die Homologationsfrist für die Antriebe ab. Wir haben im Mitte Dezember haben wir den Kollektivtest in Valencia, den Saisonvorbereitungstest. Und ja, die Teams sind jetzt quasi im Endspurt, weil sie in den nächsten 2-3 Wochen tatsächlich das fertige Antriebspaket von der FIA abnehmen lassen müssen. Und das dann der Antrieb ist, den sie in den kommenden beiden Saisons einsetzen müssen.
Und da braucht man natürlich eine Abstimmung auf die Batterie. Ganz klar.
Und man braucht vor allen Dingen Testfahrten. Und wenn die Batterie andauernd ausfällt, weil es zu viele Vibrationen gibt, ist das nicht gut. Drücke ich mal aus.
Das gab es auch schon in der Vergangenheit in der Formel E, allerdings mit den Elektromotoren. Ich glaube, Saison 2, als die Teams, oder vielleicht Saison 3, als die Teams ihre ersten 1-2 Aggregate entwickelt haben, gab es den Fall bei Renault damals, dem Vorgänger von Nissan, dass der ein bisschen zu chunky gewesen ist und dass der ein bisschen zu groß gewesen ist und dann immer von unten gegen dieses Chassis gegengedrückt hat. Und wenn es dann eine Erschütterung gab, ist der Motor auch beschädigt worden. Ich glaube, das war damals ein Problem bei Renault. Jetzt ist das Problem allerdings auf Seiten der Batterie, die ja einheitlich von der FIA koordiniert wird, zusammen mit Williams. Ebenso wie die FIA einheitlich mit Spark die Chassiskonstruktion koordiniert. Ich frage mich wirklich, ob da nicht schon in einem der ersten Designschritte was schiefgelaufen ist. Nämlich da, wenn es darum geht, die Batterie irgendwie in das Chassis einzubauen. Als wäre das einfach nicht gut gemeinsam miteinander entwickelt worden.
Möglich ist es, aber wie gesagt, es kann natürlich sein, die Batterietechnologie, die dahinter steht, ist eine ganz andere als in den bisherigen Batterien. Und vielleicht stellt sich da jetzt raus, dass es da doch ein paar Probleme gibt, die man vorher einfach nicht hatte. Ich bin da allerdings optimistisch, dass man eine Lösung finden wird, um das Problem in den Griff zu kriegen. Aber optimal, insbesondere für die Hersteller, ist das gerade alles nicht.
Wird also noch ein paar Kopfschmerzen geben, sowohl bei Porsche als auch bei allen anderen Herstellern. Die Fahrer...
Ich glaube, die größten Kopfschmerzen gibt es bei Williams.
Ja, oder bei den Fahrern, weil es so viel vibriert und der Kopf immer irgendwo gegenschlägt. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
Das ist glaube ich, eine andere Rennserie.
Aber lass uns mal über die Fahrer kurz quatschen. Denn es waren ja nicht nur neue Batterien in Varano dabei, sondern auch Fahrer mit ihren neuen Teams. Was wissen wir denn, wer alles dabei gewesen ist?
Ja, DS Automobiles hatte sein Fahrerduo vor Ort. Das war Jean-Eric Vergne. Das überrascht an der Stelle, glaube ich, weniger, der ja aktuell oder in der abgelaufenen Saison bereits bei DS Techita Werksfahrer war. Und ich weiß nicht, ob es sein Teamkollege wird offiziell, aber sein Kollege, der beim gleichen Hersteller getestet hat, war tatsächlich der amtierende Formel-E-Champion Stoffel Vandoorne.
Also nicht mehr im Silberpfeil, sondern im Goldpfeil. Ist ein Upgrade von Silber auf Gold. Wir brauchen ein Platin-Team, Tobi. Naja.
Ja.
Und sonst so? Wer war dabei?
Ja, bei Jaguar fuhr Sebastian Buemi. Das könnte vielleicht ein bisschen überrascht haben, durfte es aber eigentlich niemanden, denn da pfeifen es ja auch alle möglichen Singvögel von sämtlichen Dächern, dass der in der kommenden Saison bei Envision an den Start gehen wird, nachdem er Edams nach 8 Saisons verlassen hat und dann Nachfolger von Robin Freins wird. Mahindra war mit dem bereits bekannt gegebenen Fahrerduo Oliver Rowland und Lucas Di Grassi vor Ort. Und Sergio Sette Camara saß bei NIO 333 hinterm Steuer. Der Wechsel ist dann auch nun offiziell bestätigt worden, nachdem die Formel E mal wieder eine richtig schöne kommunikative Panne hatte. Haben wir da letztes Mal schon drüber gesprochen?
Nee, deswegen habe ich das hier nochmal in unsere Notizen reingeschrieben, denn der Wechsel stand beim letzten Mal noch nicht fest. Erzähl mal, was für ein Patzer ist da passiert?
Ja,
Wir brauchen eigentlich einen Jingle für Kommunikationsfails in diesem Podcast.
Ja, gute Idee.
Bastel ich mal.
Ein paar findigen Formel-E-Fans ist aufgefallen, dass auf der offiziellen Formel-E-Seite, zumindest auf der englischsprachigen Version davon, der Wechsel von Sergio Sette Camara zu NIO bekannt gegeben wurde und der Brasilianer da auch bereits im NIO-Outfit zu sehen war. Davon wussten auf offizieller Seite aber zu dem Zeitpunkt weder der Fahrer noch das Team irgendwas. Denn tatsächlich ist es so, dass man da sich wohl vertan hat und anderthalb Tage zu früh den entsprechenden Knopf gedrückt hat, um das Ganze zu veröffentlichen. Ich glaube, Sonntagmorgen um 0 Uhr britischer Zeit ist das Ganze zu sehen gewesen. Montag um 18 Uhr hätte es tatsächlich erst bekannt gegeben werden sollen. Von daher, kommunikative Panne. Man hat es vorher schon geahnt, aber spätestens zu dem Zeitpunkt hat man es dann auch gewusst und auch das Foto von Sette Camara im NIO-T-Shirt gesehen, was ja dann der eindeutige Beweis war, dass es so kommen wird, auch wenn die Veröffentlichung nicht für diesen Zeitpunkt geplant war.
Ich finde es ein super Wechsel, also vor allem für NIO, weil ich, habe ich ja schon öfter hier im Podcast gesagt, ein großer Fan der Arbeit von Sette Camara bin. Ich hätte ihm eigentlich ein Cockpit gewünscht, was ein bisschen vielversprechender für gute Ergebnisse ist und jetzt möchte ich natürlich nicht NIO bashen oder sowas, aber auch wenn es eine neue Fahrzeuggeneration ist, rechne ich eigentlich eher damit, dass NIO sich im hinteren Mittelfeld der Formel E zunächst mal wiederfinden wird. Lass mich gerne auch vom Gegenteil überraschen, wie gesagt, aber ich hätte Sette Camara ein Top-Team gewünscht. Hat er jetzt nicht bekommen, weil schon alle Plätze weg waren. Aber immerhin bleibt er in der Formel E und kann sich somit in den nächsten Monaten nochmal beweisen und empfehlen für ein anderes Top-Team. Ist ein guter Transfer meiner Meinung nach. Vor allem für NIO 333 als Gewinner dabei. Und dann die letzte Notiz zu diesem Gen 3 Kollektivtest, bevor wir hier den Sack auch mal zumachen, ist das große Wort mit den drei L nacheinander. Schnellladeboxenstopps. Die wurden erprobt und irgendjemand hat von diesem Test ein Video gepostet, hat das Handy unerlaubterweise wahrscheinlich rausgeholt und ein Video davon auf Twitter gepostet. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieser Schnellladeboxenstopp war alles andere als schnell. ihr könnt diesen Clip gern auch in der aktuellen Kapitelmarke anklicken und finden und dann euch mal selbst ein Bild davon machen, wie dieses Schnellladen funktioniert. Das ist aber, glaube ich, eher die große oder größere Erkenntnis, Tobi. Es scheint zu funktionieren. Zumindest der Prozess vom Schnellladen scheint zu funktionieren. Was war denn da, beschreib das doch mal kurz, in diesem Video zu sehen?
Ja, man sieht einen Jaguar in der Jaguar-Testfolierung, der in die Box rollt. Und dann sieht man anschließend einen Mechaniker, der mit einem dicken Stromkabel zum Heck des Fahrzeugs geht und da das Kabel an die Ladebuchse anschließt. Das Kabel, die Ladebuchse ist ja beim Gen 3 Boliden hinter der Motorabdeckung angebracht. Und das Video bricht dann ab, bevor man das Ende des Schnellladeboxenstopps sieht. Also man weiß nicht, wie lang der Ladevorgang gedauert hat. Zu sehen sind ungefähr 15 Sekunden. Und das war's im Groben und Ganzen. Viel mehr ist an der Stelle nicht zu erkennen.
Wie sieht es denn in den Rennen dann später aus, sag mal? Also das Video sieht echt ziemlich schildkrötenartig aus. Es ist, als würde es ein bisschen so ein Kanonenschuss auf Spatzen, da sind wir wieder bei den pfeifenden Singvögeln angekommen, sein. Als wäre das einfach so ein bisschen, als müsste, mir fehlt da die Dynamik bei diesem Ladevorgang. Ich glaube, das ist es. Ist dieses System so, wie es da präsentiert wird bei diesem Test, für die Rennen einsatzbereit?
Warum nicht? Aber nichtsdestotrotz, du hast vollkommen recht, da kann man an der Stelle davon ausgehen, dass da noch irgendetwas mit Visualisierung stattfindet. Ich meine, beim Attack-Mode ist es ja zum Beispiel so, dass die Formel E in der Gen-2-Ära da Augmented Reality genutzt hat, um die Attack-Zone entsprechend zu kennzeichnen, ja, mit den laufenden Pfeilen, die man da schon mal gesehen hat. Was Ähnliches könnte ich mir bei den Boxenstops vorstellen, denn das Auto steht da und wird aufgeladen. Ja, das ist nicht dynamisch. Vielleicht kann man arbeitet man an der Stelle damit, dynamisch anzuzeigen, welche Energiemenge in das Auto fließt. Ja, es wird ja auch spekuliert, dass die Länge des Schnellladeboxenstops vorgeschrieben wird, also eine Mindestlänge, aber dass die Fahrer sich entscheiden können, noch länger stehen zu bleiben, um A, zusätzliche Energie ins Auto zu bekommen und B, dann den Attack-Mode 2.0, nenne ich es mal, an der Stelle zu aktivieren bzw. zu verlängern. Das ist ja eine Option, die man hat, dass man die Länge des Attack-Modes jetzt nicht mehr vorschreibt für alle Fahrer gleich, sondern dass der Fahrer die Möglichkeit hat, ja, in der Box ein paar Sekunden länger stehen zu bleiben, um dann für längere Zeit die Zusatzleistung zur Verfügung zu haben. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Option. Man muss natürlich sagen, das war tatsächlich nur ein erster Test von so einem Schnellladeboxenstopp. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen dran tunen. Ja, vor allem auch die beteiligten Personen müssen da etwas mehr Routine miterlangen. Und inwiefern das nachher tatsächlich aussehen wird, werden wir höchstwahrscheinlich ja in 3,5 Wochen sehen. Denn dann wird der Weltmotorsportrat, der FIA, tagen. Am 19. Oktober ist der Termin in Großbritannien. Und anschließend, denke ich, wird man das sportliche Regelwerk für die kommende Formel-E-Saison veröffentlichen.
Das heißt, jetzt haben auch die Leute bei der FIA Kopfschmerzen und müssen sich ausdenken, ob das eine gute Idee ist und ob das klappt mit etwas mehr Routine und mit ein bisschen AR-Effekten im Rennbetrieb und sowas. Gut, das ist dann die Sorge der Formel-E, wie sie es präsentieren. Aber die FIA muss sich entscheiden, lohnt sich dieses Schnellladeboxenstopp-Ding? Können wir das ins Regelwerk schreiben oder lohnt es sich nicht und wir machen einfach ein anderes Rennformat mit unserem Plan B?
Ja, ich denke, dafür war der Test jetzt auch mit ausschlaggebend, dass man da ein paar Erfahrungen sammelt. Und das, denke ich, wird man auf Seiten der Formel E auswerten und dann dementsprechend das sportliche Regelwerk erarbeiten, um es dann vom Weltmotorsportrat absegnen zu lassen.
Es wird auch noch einen anderen Herstellertest geben, auf jeden Fall den in Valencia, den hast du gerade schon angesprochen. Das ist dann auch der einzige wirkliche öffentliche Test der Formel E. Aber es gibt noch einen anderen Kollektivtest in der nächsten Zeit und wir bleiben für euch selbstverständlich dran am Thema Gen 3, während wir mit großen Schritten in Richtung Formel E-Saison 2023 schreiten. Jetzt schreiten wir aber erst einmal in Richtung eines Rohres, das auf einem Stativ angebracht ist. Es sind zwei Glasplatten auf der einen und der anderen Seite angebracht. Und wenn du durchguckst, dann hast du
Tobis Teleskop.
Und da blicken wir immer auf ein paar Randthemen. Bin gespannt, was du vorbereitet hast.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute blicke ich durch das Teleskop einmal auch, zugegeben, ein wenig bedingt durch die aktuelle Nachrichtenflaute in der Formel E, nach Indien, genauer gesagt nach Hyderabad. Dort stellt Mahindra nämlich aktuell ein Showcar des Gen 2 Boliden aus, um für den ersten indischen E-Prix am 11. Februar des kommenden Jahres zu werben. Nachdem der Wagen zunächst auf einer Brücke ausgestellt wurde und dabei auch eine große Menschenmenge anzog, wurde er anschließend an der Tankbund Road platziert. Das ist eine Straße, die die beiden Zwillingsstädte Hyderabad und Sekunderabad miteinander verbindet.
Sekunderabad finde ich ja großartig, weil das die so zweitrangige Hyderabad-Stadt ist wahrscheinlich, ne? So Primerabad und Sekunderabad.
Das kann gut sein, ist aber im genauen Moment. Du kannst Fragen stellen.
Ich hab das jetzt einfach reininterpretiert. Dann gibt es wahrscheinlich auch eine dritte Stadt, die heißt dann Tertiärer-Rabatt und Quattro-Rabatt gibt es dann auch noch. Das ist irgendwie ja Sommerschlussverkauf oder sowas mit Quattro-Rabatt.
Klingt ein wenig danach, aber ich glaube, das ist sie wurde nach dem dritten Nizam der Asaf Jahi-Dynastie, nämlich Sikander, benannt. Also doch nichts mit Nummer 2 oder so, sondern tatsächlich gibt es einen menschlichen Namensspender. Sagt man das so?
Namensspender? Namensgeber.
Ein Namensgeber, ja, danke, danke.
Der Namensspender, wie geil ist das? Ah, oh, schön, der Namensspender. So, was spenden wir uns jetzt? Irgendwie ein Feierabend oder so, kann das sein?
Ja, klingt danach.
Na gut. Und mit dem Feierabend geht ja auch ein kleines Päuschen einher, wenn ich da so richtig im Kopf habe. Denn, liebe HörerInnen, letztes Mal haben wir es schon ein bisschen angekündigt, wir haben keine wirkliche Sommerpause gehabt, denn es war ja im Sommer ständig Motorsport. Deswegen erlauben wir uns hier im E-Pod eine kleine Herbstpause. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Und wenn nicht, ist mir eigentlich auch egal, denn ich muss Urlaub machen. Morgen geht es schon los. Das heißt, das war die letzte Episode für den September. Nicht ganz für den Oktober, denn Ende Oktober sind wir wieder zurück bei euch im Podcast-Feed. Bis dahin, macht euch eine schöne Zeit, macht euch ein paar warme Gedanken, denkt schön dran, erst ab Oktober heizen, dürft auch gern vorher heizen, wenn euch kalt ist. Es sind ja schon Minusgrade teilweise gewesen. Das habe ich gestern in den Nachrichten gesehen, Tobi. Gestern irgendwo in Sachsen, Grenze zu Tschechien, Minusgrade in der Nacht, Bodenfrost.
Ja, das war nicht nur im Erzgebirge, auch Arbeitskollegen von mir mussten schon kratzen. In der abgelaufenen Woche.
Das ist einfach ein Skandal.
War zwar noch kein Bodenfrost, aber ja, in Bodennähe hat man dann Temperaturen schon von um den Gefrierpunkt gehabt.
Das ist einfach ein Skandal. Ich prangere das an. Bringt jetzt aber auch nichts mehr.
Nee, nützt dir auch wenig.
Ob ich mich jetzt beschwer oder nicht, es ist kalt. Deswegen fahre ich ab morgen ins Warme. Ich werde euch berichten, wie es war, wenn ich wieder zurück bin. Jetzt erstmal eine schöne Herbstpause. Auch dir, Tobi. Danke für deine Zeit und wir hören danke uns dann auch in, was sind das, 4, 5, 6 Wochen oder sowas wieder. Planmäßiger Termin, momentan der 23. Oktober. Aber, liebe HörerInnen, ihr merkt das schon, wenn wir wieder zurück sind. Wir legen jetzt mal ein bisschen die Füße hoch, spannen mal ein bisschen aus nach der langen, langen Formel-E-Saison und der Zeit danach. Wird Zeit für ein bisschen Ruhe. Macht's euch gemütlich, macht's euch bequem und wir hören uns dann im Oktober wieder. Mach's gut, Tobi.
Jo, du auch. Schönen Urlaub.
Danke, ciao.
Ciao.